Der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören. Hier ist der Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft. Mit spannenden Einblicken, Hintergründen und Geschichten rund um ihren ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis. Der Bus kommt, die Mobilitätswende für die Ohren.
So, einen ganz wunderschönen guten Tag oder guten Abend, ganz egal wann und wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast hören. Wir sind wieder live dabei sozusagen mit unserem Podcast über den ÖPNV im Raum Rheingau-Taunus und darüber hinaus. Der Bus kommt, ist ja ein wunderbares Podcast-Thema und ich freue mich, dass wir heute Abend oder heute jetzt hier in dieser Sendung einen Gast haben von außerhalb unseres Kreisgebietes und darf also hier sehr herzlich begrüßen Herrn Michael Stanke, den ersten Stadtrat von Limburg und gleichzeitig auch Betriebsleiter der Stadtlinie Lahnstar, ein On-Demand-Angebot, über das er ja selbst noch was sprechen darf oder sprechen wird. Und Herr Stanke, herzlich willkommen in unserem Podcast und Sie dürfen sich jetzt auch gerne nochmal selbst vorstellen.
Vielen Dank, Herr Brandscheid. Mein Name ist Michael Stanke. Ich bin erster Stadtrat in der Kreisstadt Limburg an der Lahn, also quasi stellvertretender Bürgermeister. Und wir haben so ein bisschen die Eigenart. Wir haben einen Eigenbetrieb Stadtlinienverkehr schon mittlerweile seit 50 Jahren. Und da darf ich auch Kraftamtes quasi Betriebsleiter sein.
Ja, das klingt doch super und wir haben ein bisschen was gemeinsam und das bringt uns auch so ein Stück weit zusammen. Wir beide, also beide Körperschaften, der Rheingau-Taunus-Kreis mit der Stadt Taunusstein im Rücken, die Stadt Taunusstein selbst und wir als lokale Nahverkehrsgesellschaft, aber auch die Stadt, die Kreisstadt Limburg sozusagen ist Betreiber eines On-Demand-Systems. Ne? Wir sind über dieses EMIL-Projekt so ein Stück weit miteinander in einer Arbeitsgruppe oder in einer Arbeitswelt zusammen. Und insofern tauschen wir uns regelmäßig, also unsere Mitarbeiter auch regelmäßig aus, wie die beiden Systeme hier, der Emil in Taunusstein, aber wir haben ja auch den Emil noch in Idstein und wie der Emil oder der Lahnstar in Limburg funktioniert und wie er realisiert. Und insofern können wir ruhig auch mal darüber sprechen, wie lang machen Sie das jetzt schon mit diesem Lahnstar in Limburg?
Ja, wir haben ja gleichzeitig, glaube ich, sogar angefangen in dem Pilotprojekt des Rhein-Main-Verkehrsverbundes damals. Das ist im Jahre 2021 haben wir gestartet. Wir sind dabei als kreisangehörige Stadt, weil wir Luftreinhaltestadt waren. Das hört sich jetzt erstmal schöner an, als es tatsächlich ist. Nein, im Gegenteil, wir waren bedroht von einem Dieselfahrverbot, weil die Grenzwerte des Stickoxids bei uns zu hoch waren. Und in dem Zusammenhang kamen wir in den Genuss von Fördermitteln des Bundes. Und dann hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund ja den einen oder anderen gesucht, mit dem zusammen dieses On-Demand-Projekt großflächig auf die Beine zu stellen. Und da waren wir von Anfang an mit dabei.
Ja, super. Und wir kennen ja jetzt als seitens des Rheingau-Taunus-Kreises als Ausflügler ihre wunderschöne historische Altstadt in Limburg, ne, die wir gerne ja auch als Ausflugsziel sehen und benutzen und dort oder besuchen und gerne auch in Limburg hin wieder mal zum Einkaufen gehen. Also Limburg ist ja so ein Mittelzentrum, ne? Also mit einem Oberzentrumscharakter schon so ein bisschen, gell?
Ja, genau. Wir sind Mittelzentrum mit Teilfunktion Oberzentrum, so heißt das in der Regionalplanung. Aber wir haben einen relativ erfolgreichen Einzelhandel, eine erfolgreiche Innenstadt und dadurch auch ein größeres Einzugsgebiet. Rheingau-Taunus-Kreis kenne ich natürlich auch. Erstens mal sind wir teilweise ein Wahlkreis bei der Bundestagswahl.
Das heißt,
wir haben die gleichen Bundestagsabgeordneten. Und klar, man kennt den Rheingau, man kennt auch den Taunus. Man kennt ihn auch vom Fahren, vom Durchfahren, von der B417, die verbindet uns. Der X-Bus, finde ich übrigens auch ein Produkt im ÖPNV, das eine tolle Sache ist.
Ja, das stimmt. Wir haben ja die Verbindung quasi von Limburg bis quasi nach Wiesbaden oder ins Rhein-Main-Gebiet. Ne? Genau. Also das in Zusammenwirken mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund. Ja, also es gibt viele Schnittstellen und auch Gegebenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dann freue ich mich, dass Sie Interesse haben, heute uns in unserem Podcast sozusagen ein paar Informationen zu geben, Auskünfte zu erteilen. Und wir sind ja beide sozusagen in unserer Eigenschaft, in der beruflichen Eigenschaft jetzt auch so ein Stück weit ja Wegbereiter des ÖPNV in den Organisationen, für die wir tätig sind. Was ist Ihre Motivation sozusagen jetzt, Sie sind ja auch schon länger dabei, was ist Ihre Motivation, sagen wir mal, sich für den ÖPNV jetzt in Limburg einzusetzen?
Ja, ich finde, Mobilität ist ja das, was wir alle wollen. Also wir haben ja auch, ich habe ja eben gesagt, als Einzelhandelsstandort haben wir den Anspruch oder auch den Wunsch, dass die Menschen zu uns kommen können, Schulen, arbeiten, also Freizeit rundherum, alles ist Mobilität. Und ich meine, wir kommen aus einer Region, das muss man sagen, da steht das Auto im Mittelpunkt. Und was ich beim ÖPNV spannend finde und mein Ansatz ist auch ganz klar, den ÖPNV nach vorne zu bringen, zu pushen, aber nicht in Konkurrenz zum Auto, sondern den so gut aufzustellen, dass die Leute sich nachher entscheiden können. Nutze ich ÖPNV oder nutze ich das Auto? Und ich glaube, dass wir da wirklich gute Dinge machen können und dass dann auch in Regionen, die ländlicher Raum sind, klar, wir haben ein Zentrum, aber außenrum beginnt der ländliche Raum. Ich glaube, auch da kann der ÖPNV viel, viel dazu beitragen, dass die Menschen einfach allen Alters mobil sind.
Ja, vielen Dank. Ja, das stimmt. Und jetzt haben Sie in Limburg ja, Sie sind ja Teil des, also Sie haben ja auch eine lokale Nahverkehrsorganisation. Ja. Ne? Also wir sind ja als Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft die lokale Nahverkehrsorganisation des Rheingau-Taunus-Kreises und organisieren im Auftrag des Landkreises quasi die lokalen Busverkehre bei uns. Aber wie kam das oder wie kommt das denn, dass Sie als Stadt Limburg sozusagen quasi selbstständig diesen Landstar jetzt ja organisieren und betreiben, sicherlich auch in Anbindung an Ihre lokale Nahverkehrsorganisation, ganz bestimmt. Aber letztlich sind Sie ja als Stadt Limburg auch derjenige, der das alles finanziert, oder?
Ja, wir sind derjenige, der das finanziert. Wir sind eine kreisangehörige Stadt, das heißt, wir sind Teil der VLDW, also unserer Nahverkehrsorganisation, Landkreis, wobei die VLDW bei uns auch mit dem Lahn-Dill-Kreis zusammen ist, aber jeder Landkreis da seine eigenen Verkehre organisiert. Ich bin da auch im Aufsichtsrat. Wir arbeiten auch mit der VLDW zusammen, aber haben traditionell in Limburg schon einen eigenen Punkt, wo wir auch Geld in die Hand nehmen, sage ich aber gleich noch was dazu. Das fing an vor über 50 Jahren mit dem klassischen Stadtlinienverkehr. Also die Busse sind die Hauptachsen gefahren, das hat für kleinere Stadtteile gereicht und so eine Stadt hat ja Wohnquartiere, wo die Wohngebiete längere Wohnstraßen haben als mancher Stadtteil die Ortsdurchfahrt. Und da haben wir schon vor über 50 Jahren Stadtlinienverkehre eingesetzt, um das Krankenhaus und größere Wohnquartiere anzubinden. Und was uns natürlich geholfen hat, ist, wir haben ein Energieversorgungsunternehmen und da gibt's ja den sogenannten steuerlichen Querverbund. Das heißt, alle Gewinne, die man da macht, kann man steuerlich in den ÖPNV stecken und spart dadurch Steuern. Und das hat, glaube ich, vor 50 Jahren war das die Motivation. Und in dem Moment, wo man natürlich da einmal Fuß gefasst hat, beschäftigt man sich auch mit dem Thema weiter.
Ja, und Sie haben ja jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren oder ja in zurückliegenden Zeit auch sehr deutlich nochmal investiert in dieses Feld.
Ja.
Sie haben ja diesen Stadtverkehr, habe ich gehört, jetzt unabhängig von diesem On-Demand-Angebot, ja doch auch deutlich ausgebaut, was die Stadt Limburg angeht, ne?
Ja, wir sind jetzt, also seit dem 1. Juli letzten Jahres haben wir einen Stadtlinienverkehr, was im Liniennetz quasi vollumfassend ist, wie man so Liniennetze betreibt. Start und Ziel ist die Innenstadt von Limburg und da haben wir jetzt tatsächlich einen Halbstundentakt mit jeweils einer Linie in jeden Stadtteil. Wir haben 35.000 Einwohner, das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Angebot. Ich nutze das selber und muss sagen, das ist schon ein Quantensprung in der Mobilität, weil man jetzt kaum mehr auf den Busfahrplan guckt. Also wenn es ganz dumm läuft, wartet man 29 Minuten mit allem, aber das ist erstens ja Mittel, wartet man ja nicht 29 Minuten, sondern das Mittel ist dann 15 Minuten und da kann man ganz anders den Bus nutzen.
Ja, das ist schon ein super gutes, engmaschiges Angebot. Das hat schon wirklich städtischen Charakter. Also finde ich schon gut. Da tun Sie viel für Ihre Bürger. Wie nehmen Ihre Bürger das denn wahr? Haben Sie mal eine Umfrage gemacht oder sind Sie da dicht dran an den Bürgern und hören mal so die Stimmen? Was gibt's da Sachen, wo Sie sagen, da können wir drauf zurückgreifen? Wie sehen die Bürger das?
Wir fahren ja jetzt erst noch kein Jahr. Richtig seriös fangen wir jetzt erst an, das mal zu evaluieren mit Zahlen, auch die wir vorher dann erfasst hatten. Deswegen kann ich mich jetzt würde jetzt nicht von mir aus sagen, ich kenne die Stimme der Bürger. Bin ja jetzt kein Meinungsforschungsinstitut. Aber im Großen und Ganzen, ich bin ja jetzt seit 15 Jahren auch erster Stadtrat und für Politik tätig, gibt's kein einziges Feld, wo wir so viel Lob bekommen haben wie für diese Einführung dieser Stadtlinie jetzt seit Juli und vorher den Landstar. Es gibt kritische Stimmen, ist keine Frage. Vor allen Dingen, was neu ist, ist, dass wir jetzt in ein oder anderen Stadtteil auch durch eine Wohnstraße fahren. Da gibt es schon Beschwerden, dass der Bus dann doch lauter ist, als man das manchmal denkt. Da müssen wir sicherlich auch noch Konfliktmanagement betreiben. Aber im Großen und Ganzen nehmen diese Bürger das sehr, sehr gut an. Wir fahren selbst damit, meine Mitarbeiter und ich. Und ich sehe auch im Bus selber, wer da alles mitfährt. Und das ist schon überraschend. Also wir kommen ja vielleicht auch noch mal im Laufe des Gesprächs auf Zielgruppen. Da sind eigentlich alle mit dabei. Und was wir auch sehen ist, wir sehen ja, was wir für Einnahmen in den Bussen haben. Schon die steigen schon enorm seit der neuen Einführung.
Ja, das klingt doch super gut. Und dann, wie sieht das in der Stadtverordnetenversammlung aus? Ich meine, oft sind ja Themen, die Geld kosten, nicht ganz unumstritten. Also, wie wenn Sie sagen, Sie sind jetzt schon lange in der Politik und begleiten das ja auch als hauptberuflicher Mensch in der Verwaltung sozusagen, als Wahlbeamter. Wie schwer ist es denn, so einen Stadtverkehr dann auch in die Umsetzung zu bringen? Also, muss ja auch finanziert werden, ne?
Also im Großen und Ganzen muss man der Politik wirklich danken. Dass der ÖPNV für Limburg extrem wichtig ist, das ist nahezu einhellige Meinung. Da geht es ein bisschen um das Wie, aber auch da gibt es große Mehrheiten für diese Einführung des Stadtlinienverkehrs. Man muss auch der Fairness halber sagen, uns geht's als Stadt vergleichsweise gut, kommunal von den Einnahmen her oder von unserer Finanzlage. Wir sind allerdings jetzt auch in derselben Situation wie alle anderen Kommunen, die Einnahmen brechen ein. Also die ganzen Dinge, die die Hörer da auch hören von ihrer Kommune, die gibt's auch in Limburg. Ein bisschen verspätet und ein bisschen, wie gesagt, gebremster. Aber wir müssen jetzt schon sehen, wohin mit dem Geld. Und da ist ein großer Vorteil gewesen, dass die Beschlüsse, das wissen Sie auch, alle sehr lang schon gefasst sind. Und das war zu Zeiten, wo wir von der Finanzkrise noch nichts wussten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist halt die Geschichte mit dem Luftreinhalteplan und der drohenden Dieselfahrverbot. Das hat schon dazu geführt, dass man sich dann auch mit dem ÖPNV mal beschäftigt hat.
Ja, toll. Ich meine, immerhin, ÖPNV ist ja nicht nur Verkehr, sondern Lebensqualität und auch Daseinsfürsorge. Ja. Wird ja oft so ein bisschen vielleicht übersehen, aber die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum, aber auch im urbanen Raum, das ist ja ein Teil der Lebensqualität, die wir den Bürgerinnen und Bürgern anbieten, ja. Und insofern ist es ja auch immer so, dass wir uns anpassen müssen an die veränderten Mobilitätsbedürfnisse auch unserer Bevölkerung. Es geht uns so und Ihnen wahrscheinlich auch so in der Stadt. Und deswegen sind ja auch diese On-Demand-Verkehre jetzt im Wachstum oder im Zuwachsen begriffen, weil das ja auch eine neue Form der Mobilitätsangebote ist. Und das wird ja, glaube ich, bei Ihnen, der Landstar wird ja, glaube ich, auch super angenommen in Ihrer Stadt, ne?
Ja, der Landstar, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, ist ja bei uns Teil des ÖPNVs. Also wir fahren den nicht in Konkurrenz zu dem Linienverkehr, sondern wir haben das Linienverkehr, das ist sternförmig auf die Innenstadt zugeführt. Und dann ist halt die Frage, was ist denn mit Zielen, wenn jetzt jemand von einem Stadtteil in einen anderen Stadtteil möchte?
Yeah.
Wir haben Hausärzte oder Ärzte in Stadtteilen oder einkaufen oder Freunde. Dann können wir nicht überall Linienverkehre fahren. Wir haben das selbst mal ausgerechnet mit so Ringsystemen, dass man die Stadtteile in so einem Ringsystem abfährt. Aber das ist tatsächlich als Linienverkehr von der Finanzierung nicht denkbar. Und da macht halt der Landstar Sinn. Und da kommt das On-Demand ins Spiel und auch in den Abend- und Nachtstunden. Also wir fahren bis ungefähr 20, 21 Uhr den Linienverkehr und nachts dann den On-Demand. Und tagsüber kann man mit dem On-Demand auch oder mit dem Landstar auch nicht in die Innenstadt fahren, weil es wird den Linienverkehr ja in die Innenstadt haben.
Ja klar, man will das ja nicht kannibalisieren. Genau. Ne? Man will ja im Grunde nicht, dass die Busse hintereinander herfahren, sondern dass das abgestuft möglich ist. Und wahrscheinlich kann man aber mit dem Landstar dann an bestimmten Umsteigepunkten quasi dann ins Liniennetz eintreten, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall. Also wir haben in dem Liniennetz, man kann eigentlich an vielen Stellen in das Liniennetz eintreten. Man kann auch das Liniennetz untereinander nutzen. Also es gibt tatsächlich sinnvolle Umsteigemöglichkeiten innerhalb des Liniennetzes. Wir haben ja noch einen IC-Bahnhof, der nicht in der Innenstadt liegt. Das muss man auch bedenken mit einem großen Industrie- und Gewerbegebiet darum, ein Dienstleistungsgebiet. Und ja, also genau, das muss man aber als ganzheitliches System tatsächlich denken. Und so denken wir es auch.
Ja, schön. Und wie können Sie was über die Nutzerzahlen sagen? Wie oft wird im Monat oder wie sieht's aus mit der Nutzerstatistik?
Also wir haben ja eine lange Erfahrung. Wir hatten vorher ein Anrufsammeltaxi, was ähnlich war wie der Landstar, also nur in den Abend- und Nachtstunden gefahren ist und nur ab 19 Uhr. Haben dann den On-Demand eingeführt und dann haben wir damals, hier, da wird mir ja gefragt, was stellt ihr euch denn so vor, was könnte denn so kommen? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir 3000 Fahrten im Monat schaffen, dann sind wir zufrieden. Aber da sind wir nach kurzer Zeit schon drüber gewesen. Wir sind jetzt, würde ich sagen, bei 6,5, 7, 7,5, je nach Monat. Also 7500 haben wir auch schon erreicht.
Das klingt doch super. Also das zeigt doch, dass die Entscheidung der Politik und auch die Art und Weise, wie sie es ausgestaltet haben, die Zielgruppen absolut anspricht und bedient. Und Sie hatten ja vorhin schon mal über Zielgruppen gesprochen. Was haben Sie für erkannte Zielgruppen oder was hat sich herausgebildet? Wissen Sie das?
Ja, also wir haben, im Endeffekt muss man sagen, wir sind überrascht davon, dass es dann doch alle sind, ja, als Zielgruppe im Großen und Ganzen. Weil wir kannten das noch von dem Anrufsammeltaxi, da waren es unheimlich viele Jugendliche, da hat man auch diese berühmten Freitags- und Samstagsspitzen gehabt zum Feiern. Und ich glaube, das war ja auch damals die gemeinsame Diskussion, die wir hatten, ja, die wir gesagt haben, das wird bestimmt die Spitzen sein. Aber es ist komplett normal verteilt. Aber natürlich sind Kinder und Jugendliche da schon dabei. Senioren ganz viele, aber wir haben auch in Gewerbegebieten, wo der Busverkehr nicht so gut ist oder wo man aus dem Stadtteil X nicht in das Gewerbegebiet kommt, auch in den Gewerbegebieten ganz normale Arbeitnehmer, die da mitfahren. Also das ist schon eine überraschende Normalverteilung, würde ich sagen.
Okay, und Sie arbeiten auch mit virtuellen Haltestellen oder Haustürbedienung?
Nee, virtuelle Haltestellen, aber wir haben Haltestellen. Also wir haben überall da, wo der Landstar hält, ein reguläres RMV-Haltestellenschild.
Ah, okay.
Was so aussieht wie ÖPNV, wo dann steht Linie 9 und dann steht dann Landstar daneben, weil wir tatsächlich wollen, von Anfang an das als Gesamtkonzept zu bewerben. Wir haben auch vielen Leuten gesagt, hier nehmt euch doch eine Wochenkarte, eine Monatskarte. Und unser Ziel ist im Endeffekt, dass wir 300 Meter Radius von allen Wohnorten schaffen mit einer Haltestelle. Aber es ist dann eine Haltestelle. Genau, die ist nicht virtuell, sondern sie ist tatsächlich da. Aber manchmal auch wirklich nur das On-Demand.
Und das Preismodell, wie sieht das aus beim Landstar?
Das ist die normale Fahrkarte. Und die gilt. Das heißt, wer ein Schülerticket hat, wer Deutschlandticket hat, wer ein Monatsticket hat, der zahlt nichts. Wer das nicht hat, bezahlt die normale Fahrkarte und zu jeder Fahrt 1,60 Euro Ausschlag. Ah. Also es war jahrelang 1,50, wir haben das dieses Jahr auf 1,60 erhöht.
Naja, und das heißt, Sie haben keine Luftlinienkilometer, die irgendwie bezahlt werden. Das ist ja in jeder Region, wo On-Demand angeboten wird, ein bisschen anders. Ne, da gibt es ja so ein paar eigene Tarifmodelle. Also zum Beispiel in Taunusstein, hier ist es ja so, dass es dann diesen Komfortzuschlag gibt und dann ein kilometerabhängiges Entgelt genommen wird und so weiter. Und in anderen Regionen ist wieder ein bisschen anders. Aber das haben Sie dann für sich so gelöst und das wird ja augenscheinlich, es zeigt ja, es wird gut angenommen und die Kunden honorieren auch diesen besonderen Service, ne?
Ja, also genau. Und das war auch bewusst so, dass wir die Kilometer weggelassen haben, weil wir gesagt haben, da wo unser Landstar fährt, ist ja kein Linienverkehr. Also dieses Kilometersystem macht Sinn, wenn es in Konkurrenz steht. Man will das vielleicht verteuern, aber es ist ja kein Linienverkehr da. Insofern nehmen wir den Linienpreis, aber dann mit diesem sogenannten Komfortzuschlag.
Okay.
Der auch Sinn macht, weil sie sonst auch Fahrten hätten, ja, von einer Haltestelle zur nächsten bei 300 Meter. Jugendliche mit Schülertickets sind da schon sehr einfallsreich.
Ja, das stimmt, ja. Und wir haben ja grundsätzlich immer wir jetzt, die uns da auch beruflich mit dieser Thematik des Busverkehrs beschäftigen, wir haben ja immer diese Vorhaltung, entweder sagen die Leute, der Bus ist zu leer, was fällt dann da so viel heiße Luft rum, oder aber der Bus ist zu voll und die Leute sagen, also wir haben ja keinen Sitzplatz, wir müssen stehen und der Bus ist eigentlich viel zu voll, die Kapazität reicht nicht. Also eigentlich ist es ja gar nicht so einfach, ja, den Nutzern des ÖPNV alles immer sozusagen recht zu machen und der On-Demand ist halt, der fährt halt dann, wenn er gebraucht wird, auf Bestellung und ja, das ist eigentlich, das ist auch unsere Erfahrung, aktuell der komfortabelste Weg, ein ÖPNV-Angebot zu machen.
Ja, also auf jeden Fall. Und er ist halt auch ein guter Einstieg für den ÖPNV. Also wenn wir wirklich sehen, dass es gewisse Verbindungen, und wir analysieren das eigentlich ständig, dass es gewisse Verbindungen gibt, die stark sind, die stark nachgefragt wird, wo man auch sagt, jetzt kommt auch der On-Demand an seine Grenzen. Das kann ja auch sein, ja. Dass wir dann wirklich gucken in Richtung, lohnt sich hier die Einführung eines Linienverkehrs? Und wir haben ein großes Vollversorgerkrankenhaus, auch nicht in der direkten Innenstadt, sondern am Rand der Innenstadt. Und auch das ist durch diese Fahrplanwechsel massiv gestärkt worden. Da fahren jetzt zwei Linien im Halbstundentakt quasi vorbei, was es zum Viertelstundentakt an der Haltestelle am Krankenhaus macht. Das haben wir deswegen gemacht, weil wir gemerkt haben, dass von Anfang an das eines der großen Ziele des On-Demands war. Und wir dann irgendwann mit dem On-Demand da wirklich an die Kapazitätsgrenzen gekommen wären.
Ja, das ist ja der Riesenvorteil bei diesen Bestellsystemen, jetzt auch über diese Buchungsplattformen, über die ja auch der On-Demand läuft, dass wir natürlich im Gegensatz zu den großen Liniengefäßen im Grunde sehr gut sehen, wer will eigentlich wohin fahren. Also was sind die Zielgebiete, wann sind die Abfragezeiten? Also wie ist eigentlich die tatsächliche Inanspruchnahme des Angebots? Und das haben wir ja in den großen Bussen, so genau können wir das ja oft gar nicht nachvollziehen. Insofern haben Sie vollkommen recht, ist natürlich, wenn Sie feststellen, dass über das Buchungssystem vom Landstar eine hohe Nachfrage ist, dann kann man sich überlegen, müssen wir die Linie dahingehend erweitern oder eben nicht. Das ist ja für uns auch ein wichtiges Indiz, weil wir sind gerade dabei, bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis die Busflotte zu ertüchtigen. Wir haben vom Digitalministerium hier einen Zuschuss bekommen, um, sagen wir mal, alle unsere 160 Busse mittelfristig mit Videosensoren auszustatten, damit wir wissen, wo eigentlich die Leute ein- und aussteigen und wie ausgelastet die Systeme sind. Das wissen wir natürlich bei den Bestellsystemen, bei den On-Demand-Systemen sehr genau von Anfang an, weil wir das Buchungsverhalten der Leute halt schon aus der App sehen.
Ja, das ist so. Jetzt ist das natürlich nochmal ein Unterschied zwischen nur wir, die nur unseren Stadtverkehr im Auge halten müssen, und bei Ihnen oder bei unserer VLDW, muss man das ja auch sagen, die da jetzt nochmal den kompletten ländlichen Raum hat, die den Schülerverkehr nochmal dazu hat. Aber da gibt es auch meines Erachtens die Chance, umgekehrt zu denken. Da, wo heute Linien vorbeifahren, wird man vielleicht zu dem Schluss kommen, dass es auch ein kleineres Gefäß und nur auf Bestellung tut.
Ja, genau. Das haben wir gerade gemacht das führen wir gerade versuchsweise in einem Segment bei uns durch. Heidenroth, Bad Schwalbach, Hohenstein mit dem Taunusflex. Da haben wir ja jetzt 4 Fahrzeuge ab 20 Uhr abends laufen und am Wochenende volltäglich, also quasi von morgens bis spätabends. Und das ist schon eine interessante Entwicklung, weil wir da sehr genau sehen, wo können wir mit dem Fahrzeug erst später einsetzen. Oder wo müssen wir noch was zugeben? In der ländlichen Region, wo halt vorher in einem Linienverbund oder in einem Kreisverkehr halt große Busse bis zum Teil abends 23 Uhr, zum Teil halt auch leer tatsächlich dann gefahren sind. Wir können also viel, viel genauer justieren.
Was auch eine schöne Sache ist in dem Zusammenhang, was uns beide ja betrifft und was für mich eine der großen Erkenntnisse auch der Diskussion mit den Großstädten war oder im Rhein-Main-Gebiet, die ganz andere Diskussionen hatten, ist, dass wir bei dem On-Demand auch, was die Wartezeiten und die Fahrzeiten angeht, wirklich Kunden haben, die wirklich zufrieden sind, auch wenn sie mal eine halbe Stunde auf ein On-Demand warten. Das ist ja so immer gemacht worden, als wenn das um die Ecke warten müsste und dann drückt einer auf eine App und dann fährt das um die Ecke. Aber wir haben eigentlich festgestellt, dass wenn das jetzt jemand bucht und sagt, er will es sofort haben, das ist ja nun mal die Möglichkeit in der App, und das kommt dann erst nach 35 oder 30 Minuten, gibt's überhaupt keine Beschwerden, null. Das ist hier komplett klar, dass das so lange dauert. Oder auch Umwege fahren. Ja, das ist im Gegenteil, man kriegt dann immer wieder lustige Geschichten gehört, ach, jetzt haben wir den mitgenommen und da habe ich den getroffen. Und natürlich dauert die Fahrt dann mal 10, 15 Minuten länger. Aber in der heutigen Zeit auch kein Problem und jeder erkennt an, dass es die Alternative wäre, gar nichts.
Also ja, weil wir kriegen ja über diese On-Demand-Fahrten Fahrtbeziehungen hin, Zielbeziehungen hin, die ansonsten fahrplantechnisch mit dem Liniengefäß so gar nicht in der Regelmäßigkeit oder auch in der Zeit gar nicht erreicht worden wären. Ne? Also das ist schon wahr. Also gerade bei uns im ländlichen Bereich, wir haben Heidenroth mit 19 Ortsteilen, mit 8.500 Einwohnern in 19 Ortsteilen auf einer riesigen Fläche, da kannst du gar nicht alle Ortsteile mit dem Linienbus abfahren, da wirst du ja gar nicht froh. Und jetzt kannst du halt tatsächlich über den Taunusflex von einem Ortsteil in den nächsten fahren. Und das ist ja ähnlich wie bei euch. Das ist natürlich für die Kunden eine deutliche Verbesserung.
Genau. Und wenn man so eine Situation mit einer Linie abfahren würde, dann wird der Bus wahrscheinlich alle 2 Stunden kommen. Und das ist für Leute, die Möglichkeiten haben, sich 2, 3 Autos zu kaufen, ist das keine Alternative. Das muss man mal sagen. Oder aber eine halbe Stunde zu warten und zu sagen, hier, aber kommt dann und dann komme ich in die Stadt und so, das machen die Leute schon.
Ja, jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, die Stadt Limburg hat diese gute Situation mit dem steuerlichen Querverbund, was die Finanzierung angeht. Das heißt, Sie konnten bislang sozusagen aus Ihren Überschüssen im Energiesektor sozusagen die Ausgaben im Nahverkehr ein Stück weit kompensieren. Die Dinge werden sich ja auch bei Ihnen sicherlich ein bisschen verändert haben, was diese Finanzströme angeht. Wir haben hier in der Stadt Taunusstein, die ja überwiegend den Emil in Taunusstein finanziert. Die beiden Städte sind ja, naja, Taunusstein hat rund 30.000 Einwohner. Also das ist ein bisschen kleiner als Limburg, aber auch in der Ausdehnung wahrscheinlich ein bisschen kleiner, was die Fläche angeht, als Limburg, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, die Stadt Taunusstein investiert hier einen hohen Geldbetrag, der also deutlich um die 500.000 Euro ist für diese Verkehrsleistung. Ja, wie sieht's denn in Limburg da für die Zukunft aus? Jetzt haben Sie selbst haben ja gesagt, die Haushalte verändern sich, die Finanzströme werden ein bisschen, wie soll man sagen, es läuft nicht mehr so toll. Wo glauben Sie, wo führt's hin?
Also der steuerliche Querverbund reicht schon nicht mehr. Also der ist jetzt seit Juli, seitdem wir den Nahverkehr ausgeweitet haben, den Linienverkehr ausgeweitet haben, legt die Stadt aus normalen Steuermitteln drauf. Das Geld kommt dann logischerweise, wo soll es bei einer Kommune oder überhaupt beim Staat sonst herkommen? Es kommt aus irgendwelchen Steuern. Gebühren sind ja meistens für was Besonderes, also Friedhofsgebühren wird für den Friedhof bezahlt. Und allgemein haben wir Steuern. Und da ist ganz groß Gewerbesteuer und die Grundsteuer. Und die Grundsteuer ist zur Daseinsvorsorge da. Ich glaube, das Wort ist auch nochmal wichtig beim ÖPNV.
Ja.
Und im Endeffekt kommt das Geld daher. Wir haben den Verkehr jetzt für 10 Jahre ausgeschrieben. Das heißt, für 10 Jahre hat die Stadtverordnetenversammlung klar beschlossen, dass sie das finanziert. Und dann müssen wir mal in 10 Jahren weitersehen, wie dann die neue Ausschreibung wird. Das ist natürlich noch jetzt ganz weit hin. Aber ist völlig klar, das kostet uns Geld. Aber man muss das sagen, wir stecken gleichzeitig auch immer viel Geld in, wir haben Parkhäuser, ja, das kostet auch, sanieren wir digitalisieren unsere Parkhäuser, Autoverkehr kostet uns viel Geld und es gibt an der einen oder anderen Stelle auch andere Sachen, die Kommune auch bezahlt. Das ist jetzt dann, muss man irgendwann einen Strich drunter ziehen und muss eine Prioritätensetzung machen, muss gucken, was ist es einem wert, ÖPNV zu machen. Andere machen dafür was anderes. Also ja, wir haben uns für ÖPNV entschieden.
Ja, super. Die Entscheidung kann ich ja jetzt aus meinem Blickwinkel auch nur begrüßen. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie viel Mobilität kann sich eine Gesellschaft oder will sich auch eine Gesellschaft leisten? Diese Frage müssen wir uns natürlich stellen. Das ist Daseinsfürsorge, es ist Teilhabe. Wir haben zumindest bei uns ist das so, bei euch wird es wahrscheinlich auch nicht viel anders sein. Wir haben eine überalterte Bevölkerung, wir kriegen immer mehr alleinlebende Seniorinnen und Senioren. Wir haben die Nahversorgungsangebote gehen zurück. Das heißt, die Menschen, die irgendwo im ländlichen Raum leben, müssen sich ja versorgen können, müssen zu ihrem Arzt, müssen überall hin. Also insofern ist das natürlich eine Zukunftsthematik, ja? Auch aus unserer Sicht.
Ja, das sehe ich auch so. Also das ist tatsächlich so. Also wir als Stadt Limburg, was wir in den letzten Jahren immer gemerkt haben, wir haben ja tatsächlich in der Innenstadt die einen oder anderen Standort, an denen sich größere Senioreneinrichtungen gebildet haben. Also vor allen Dingen das betreute Wohnen ist ja in den letzten 15 Jahren relativ ausgebaut worden.
Ja.
Und an den Standorten hatten wir schon immer guten ÖPNV-Verkehr. Und das sind auch die Standorte, wo wir diese Steigerung merken. Übrigens auch da on demand. Ja, also auch der Landstar wird da sehr, sehr rege genutzt. Und es gibt so Veranstaltungen auch in Seniorenheimen, wo die sich untereinander erklären, wie man diese App benutzt. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ist wichtig. Und wir haben das ja gemerkt, dass es dann aus dem Westerwald oder aus dem Taunus durchaus Menschen gab, die dann doch ihr Haus verkauft haben und in Seniorenwohnungen nach Limburg gezogen sind, weil sie gesagt haben, sie wären zwar sehr gerne daheim wohnen geblieben oder auch in ihrem Ort wohnen geblieben, aber in Limburg ist halt, sie sind schneller beim Arzt, sie sind schneller, die Einkaufsmöglichkeiten sind mehr. Und dann sind sie halt schweren Herzens nach Limburg gezogen. Und ich bin selbst aus dem Stadtteil, ja, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aus dem Stadtteil wegzuziehen. Und es wäre wirklich schade, wenn man in Zukunft dann, wenn man mal alt ist, nicht von dem Stadtteil wegkäme.
Ja, also insofern alles richtig gemacht und auch die Weichen zukunftsfähig gestellt. Und es ist ja toll, wenn die Stadtfahrtenversammlung für 10 Jahre, das ist ja auch eine gewisse Planungssicherheit vorhanden, ja, mit, weil wie gesagt, es ist ja klar, die Kosten bleiben jetzt auch in den nächsten 10 Jahren nicht gleich. Da gibt's ja wahrscheinlich eine Indexierung, das sind die Preissteigerungen, die Kostensteigerungen. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass diese Leistung, die jetzt für 10 Jahre wahrscheinlich einem Busunternehmer vergeben wurde.
Genau.
Ja, dass die natürlich teurer wird und die Stadt hat sich committed, für ihre Bürgerinnen und Bürger diese Leistung 10 Jahre sicherzustellen. Das ist ja, da kann man sich ja drauf verlassen. Ich meine, da kann man auch planen, ne, weil dann weiß man, ich muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr schon wieder ein Auto kaufen, weil das Angebot, wie es ist, ist jetzt erstmal für eine gewisse Zeit auch sicher.
Genau, das ist jetzt sicher und das wird auch den einen oder anderen in den nächsten Jahren dazu verleiten, dann doch mal zu testen. Dann vielleicht doch mal mehr zu fahren. Ein Stichwort ist ja bei uns in der Region das Zweitauto, ja, dass man sagt, okay, man kann vielleicht aufs zweite Auto verzichten. Das ist ja auch eine ökonomische Frage. Also das zweite Auto ist ja ein Auto, was wirklich sehr, sehr oft steht. Und man hat das meistens für einen Fahrtweg. Wir kennen das von unserem ICE-Gebiet und unserem ICE-Bahnhof. Da gibt es wirklich ganz viele Menschen, die haben sich einen Zweitwagen dann irgendwann nur gekauft, um zum ICE-Bahnhof zu kommen. Dann steht das ganze Tag im Parkhaus rum und wird wieder heimgefahren und am Wochenende und sonst bräuchten sie nur ein Auto.
Ja, was glauben Sie denn, was das Thema autonomes Fahren, was glauben Sie denn, also jetzt gerade in den Städten wird das ja jetzt immer wieder mal angesprochen. Bei uns halte ich es für ein bisschen schwierig von der Topografie. Also wir haben ja zum Teil Kreisstraßen, da kommen zwei Autos nebeneinander gar nicht vorbei. Aber jetzt sagen wir mal in so einer Stadt wie Limburg, wo ja auch eine gewisse, sagen wir mal, da ist ja jetzt auch nicht so eine anspruchsvolle Geografie oder Topografie. Also was glauben Sie, ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, hier also führerlose Fahrzeuge fahren zu lassen?
Also zunächst mal ich persönlich und viele meiner Kollegen auch in der Abteilung und Stadtverordnete, wir sind alle technisch extrem aufgeschlossen. Ich interessiere mich auch dafür und gucke mir das auch alles an. Aber wir werden sicherlich nicht bei der Finanzkraft unserer Kommune an der Spitze der Bewegung stehen. Das heißt, wir werden nicht morgen damit anfangen und uns jetzt alle Autos auf autonom umstellen, in dem Moment, wo sie da sind. Aber ich glaube schon, dass das in der nächsten Zeit, oder sagen wir mal, wir haben jetzt auch den Lanz dafür 4 Jahre ausgeschrieben. Die nächste Ausschreibungsperiode wird das schon ein Thema sein. Ob es beim On-Demand, das wird der erste Schritt dann sein, nicht möglich ist. Und der zweite Schritt sind Busse. Ich meine, wir kennen ja beide, es gibt Pilotprojekte, es gibt Busse, ja, ja. Die fahren im Pilot. Man ist überrascht. Also die sind noch nicht in der Reife, wo ich sagen würde, die kann man jetzt schon komplett fahren lassen. Aber man ist trotzdem überrascht, wie weit die schon sind. Und ich glaube schon, dass das kommen wird. Also die Elektrifizierung wird auf jeden Fall kommen. Wie auch immer, aber die wird Elektrifizierung der Busse wird kommen. Und ob das dann noch autonom sein kann, in 4 Jahren on demand oder in 10 Jahren deren Linienverkehr, muss man abwarten. Aber hier bei der ganzen KI-Diskussion, wer hätte vor 4 Jahren gedacht, wie weit wir jetzt gerade im Moment in der KI-Diskussion sind?
Ja, das stimmt. Und wo Sie gerade das Stichwort Elektrifizierung genannt haben, wie weit ist da die Stadt beziehungsweise der Landkreis auch insgesamt? Ich meine, gibt's schon, jetzt abgesehen, ich weiß, der Lahnstab fährt elektrisch, ja, aber die anderen Busse haben sich schon Großgefäße im Betrieb, also sowohl im Landkreis als auch bei der Stadt, die elektrisch fahren?
Also Landkreis wüsste ich jetzt nicht, aber 100% kann ich das nicht sagen. Und bei der Stadt auf keinen Fall. Wir haben also jetzt Dieselbusse. Wir sind jetzt dabei, auch über Förderprogramme mal zu gucken, ob wir das ein oder andere Pilot bekommen. Und eins ist klar, das sind die letzten Dieselbusse, die wir fahren. Also dann die nächste Ausschreibung wird sicherlich eine andere sein. Wir haben jetzt übrigens schon ergebnisoffen und technologieoffen ausgeschrieben, aber von der Wirtschaftlichkeit war Diesel einfach immer noch, das hatte das wirtschaftlichste Ergebnis, beziehungsweise wir haben auch nur Angebote für Diesel bekommen, weil der Teufel beim Elektrifizierung steckt im Detail. Ich gehe davon aus, wenn Sie sich damit beschäftigen, wird das bei Ihnen nicht anders sein. Wir haben da ein bisschen ein Problem in Deutschland, dass wir Kommunen oder die sich dafür interessieren, gesagt bekommen dann von Netzbetreibern, das kann noch ein bisschen dauern, bis der Strom in ausreichenden Mengen dann bei uns ankommt. Also Stichwort Netzausbau.
Ja, das stimmt. Und wir, bei uns beginnt die Politik jetzt, also die Kreispolitik jetzt sich gerade damit zu beschäftigen. Und da wird der neue Kreistag bei uns sicherlich ein Thema haben. Wenn wir jetzt nach den Kommunalwahlen, wenn sich die Fraktionen und die Parlamente neu formieren sozusagen, dann wird das sicherlich ein Thema sein, mit dem sich der Kreis auch bei uns auseinandersetzen muss. Weil, wie Sie haben es ja richtig gesagt, also die gibt ja da nur zwei im Grunde. Die einen sind super begeistert davon und sagen ja, das ist absolut die Ultima Ratio, das kommt, Elektrifizierung. Und die anderen sagen, ja, das kann ja keiner bezahlen. Das kann gar nicht kommen, das kann ja keiner bezahlen. So, also so das ist so die momentan das, was mir so begegnet, wenn ich das Thema mal versuche zum Thema zu machen. Und ja, also wenn man das sieht für so einen Landkreis, wenn es darum geht, 160 Busse in verschiedenen Stufen sicherlich zu elektrifizieren und alles, was damit zusammenhängt, dann kommt die Frage, wer betreibt denn die Betriebshöfe in Zukunft, wer stellt die Infrastruktur zur Verfügung, lässt man das dem freien Markt über und mit dem Ergebnis, dass man es dann wahrscheinlich am Ende mehrfach bezahlt, ne, weil was ist, wenn nach 10 Jahren der ursprüngliche Betreiber den Auftrag gar nicht mehr kriegt und hat die Infrastruktur aber gebaut, so wie ist das auch wettbewerbs- und vergaberechtlich dann am Ende alles sauber zu skalieren, muss man nicht vielleicht am Ende dann die Betriebshöfe kommunalisieren und sie dann den Wettbewerbern sozusagen vermieten, dass die dann dort quasi ihre Busse aufladen oder wie auch immer. Also es gibt ja ganz verschiedene Modellbetreibervarianten, die dann relativ schnell auf dem Tisch liegen, die man entscheiden muss, ne? Wie will man damit umgehen? Und Sie haben vollkommen recht, die Frage der Planungszyklen, also wie viel vorher muss ich eigentlich dann bestimmte Bedingungen oder Voraussetzungen erfüllen. Also ein Busbahnhof, bei uns jetzt ein Busbetriebshof, wo 50 Busse nachts geladen werden, der verbraucht den Strom von 15.000 Haushalten. Das sagt der Netzbetreiber, ja, die haben wir ja gar nicht, das haben wir gar nicht. Da müssen wir erstmal jahrelang planen und entsprechend Vorbereitungen treffen.
Ja, und Sie sind in der Konkurrenz zu anderen. Das kann ich Ihnen in meiner Funktion als erster Stadtrat sagen. Sie haben die Konkurrenz, also wir als Stadt haben natürlich eigenen Fuhrpark, Fahrzeuge. Wir haben, also wenn wir die alle elektrifizieren wollten, ich denke an die Baufahrzeuge vor allen Dingen, dann brauchen wir Strom. Die Privaten, ja, wir haben Fuhrunternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wir haben entlang der Autobahn den Anspruch, hier sollen Schnellladesäulen entstehen. Die Rechenzentren fragen an in den Gewerbegebieten. Da ist auch das, wir alle wollen denselben Strom haben. Und das wird eine Aufgabe werden, die allerdings Bund und Land mal angehen müssen, um in die Kommunen, in die Fläche überhaupt den Strom zu bringen.
Ja, ja, aber wir haben die Gesetze, die uns verpflichten, die Umsetzung bereits voranzutreiben, die haben wir ja schon, ne? Ja. Also da wird ja der zweite Schritt vor dem ersten zum Teil gemacht. Die Clean Vehicle Direktive der Europäischen Union, das saubere Fahrzeugbeschaffungsgesetz, all diese Dinge sind ja schon Gesetz und müssten eigentlich ja schon dazu führen, dass wir schon seit 1. Januar diesen Jahres eigentlich bei Neuausschreibungen 65% emissionsfreie Fahrzeuge einsetzen müssen, ne?
Ja, aber ich kann Ihnen das klar sagen, dass wir das jetzt gar nicht könnten, weil wir den Strom nicht haben. Das ist jetzt Physik. Da kann jetzt ein Gesetz kommen und auf der anderen Seite ist Physik und da muss natürlich der Bund mal erklären, wo der Strom herkommt. Und das sind ja die überörtlichen Netzbetreiber, die einem dann sagen, hier, also gibt's ja Zeitfenster, kriegt man gesagt 2032, 2035 und da geht's uns genauso wie Großstädten. Ja, die haben dasselbe Problem dann nochmal potenziert.
Ja, ja, so ist es. Also wie gesagt, also das ganze Thema ÖPNV und auch diese Klimatransformation, das wird auch nochmal für die nächsten Jahre auch nochmal ein echtes Aufgabenfeld sein für uns alle, diese Dinge voranzutreiben und im Sinne eines emissionsfreien Betriebs, also die Voraussetzungen zu schaffen. Das wird auch die Politik in den nächsten Jahren vor Herausforderungen stellen.
Ganz genau, bestimmt. Und vielleicht gibt es dann auch noch eine andere Idee. Ich meine, wir haben natürlich auch immer mal wieder Prüfaufträge und Diskussionen, wie ist es denn mit Wasserstoff? Kann man ja auch ehrenamtlichen Kommunalpolitikern keinen Vorwurf machen. Das wird ja, dann gibt ja manchmal so Broschüren oder Zeitungsberichte und. Aber auch da hören wir, auch der Wasserstoff muss ja kommen. Müsste ja kommen, ja. Und da haben wir dasselbe Problem wie mit dem Strom. Hier wird über vieles gesprochen. Es muss langsam aber sicher mal geklärt werden, wie im ländlichen Raum, wie in der Fläche überhaupt welcher Energieträger da überhaupt hingeliefert wird und das möglichst bald.
Und wenn Sie sehen, ich greife es gerade mal auf, wenn Sie die räumlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen an eine Wasserstofftankstelle mal abfragen. Dann können Sie die eigentlich nur noch auf der grünen Wiese irgendwo abseits vom Wohngebiet machen, ja? Mhm. Und das ist natürlich auch schon wieder ein wahnsinnige Beschränkung, abgesehen davon, dass der grüne Wasserstoff ja noch weniger gerade da ist als jetzt die Energie für den Bus, also die Stromenergie für den Bus. Also das ist und der Wasserstoffbus auch noch teurer ist aktuell als der Batteriebus. Also das sind schon so Dinge, die Frage, was ist eigentlich nachher der, für was entscheidet man sich für welche Technik? Ne? Das ist alles, das sind schwierige Fragen. Und ich meine, man muss wirklich sagen, ich meine, unsere Politiker, auch bei Ihnen jetzt in Limburg, aber auch im Kreis, das sind ja alles ehrenamtliche Mandatsträger, die sich mit solchen schwierigen Fragen auseinandersetzen müssen, die ja auch keine Fachleute sind, die jetzt keine Ingenieure sind oder sowas, sondern die müssen am Ende von der Verwaltung, von Ihnen, von mir Vorlagen abstimmen oder sich damit beschäftigen. Und das ist ein ganz schönes, wie soll man sagen, das ist schon eine Aufgabe für die nächsten Jahre, die auf uns zukommt und von denen wir wissen, dass sie irgendwo eine Antwort finden muss. Und da muss man sagen, Hut ab vor den Ehrenamtlichen, die dann bereit sind, auch diese Verantwortung zu tragen und die Entscheidungen für ihre Mitbürgerinnen und Bürger zu treffen. Also das muss man auch den Leuten draußen sagen, die sich nicht politisch engagieren, die dann oft mal auch dann mal schimpfen und sagen, naja, die da oben oder die, was da kommt, da raus. Also das ist schon ein dickes Brett, was auch ehrenamtliche Kommunalpolitiker jeden Tag, wenn sie in die Sitzungen gehen, dann auch zu erledigen haben. Sollte man an der Stelle dann auch immer mal wieder darauf hinweisen.
Das ist aber ein guter Punkt, muss ich sagen. Gehört ja wahrscheinlich thematisch in viele Themen-Podcasts zu unterschiedlichen Themen. Also Sie haben ja in der Kommunalpolitik tatsächlich wirklich Sachen, das ist wirklich hochachtungsvoll, dass das ehrenamtlich so läuft, weil sich jetzt auch jetzt hier mal mit einer Ausschreibung beim ÖPNV beschäftigen zu müssen und zu wissen, dass das bedeutet, was es bedeutet, 10 Jahre sich zu binden bei einer europaweiten Ausschreibung. Da gehört wirklich erstens mal viel Arbeit dazu, das alles zu lesen und zu gucken und in die Einzelheiten zu gehen. Und es gehört natürlich auch dann Verantwortung dazu. Und die tragen die bei uns, die Kommunalpolitiker, und da bin ich auch sehr froh.
Ja, also wir sind schon, jetzt haben wir Sie sehen, die Zeit verfliegt im Flug, ja, sozusagen. Wir sind jetzt schon über 40 Minuten in einem wirklich anregenden und interessanten Gespräch. Wir kommen so langsam zum Ende jetzt. Wir haben immer so 45 Minuten, die wir diesem Podcast sozusagen widmen. Und zum Schluss vielleicht jetzt nochmal so ein paar kurze persönliche Anmerkungen von Ihnen. Haben Sie einen Wunsch an die Politik? Ich meine, Sie sind Teil der Politik, aber was würden Sie sich wünschen?
Also ich muss sagen, die Limburger Politik, habe ich ja eben schon oder mehrfach gesagt, dass ich da sehr froh bin, dass das Thema ÖPNV dann doch hier so einen Stellenwert hat. Und da würde ich mir auch in der neuen Legislaturperiode natürlich wünschen, dass wir das weiterhin gemeinsam Politik und Verwaltung nach vorne bringen können. Allerdings ist die Politik ja auch die Politik auf Bundes- und Landesebene und darüber hinaus. Und da wünsche ich mir doch schon mehr, dass man sich mal den Stellenwert des ÖPNV überlegt, vor allen Dingen auch so eine gesamtwirtschaftliche Rechnung. Ja, was bringt einem der ÖPNV? Nicht nur, was kostet er in dem Moment, sondern was bringt das, ihn zu machen? Und da gibt's ja Länder, die jahrzehntelang schon in ÖPNV investieren, die davon wirklich einen enormen Benefit haben. Also sowohl was die Mobilität der Bürger angeht, allerdings auch was die Kosten angeht. Stichwort Beschränkung des Raumes. Das merken wir ja auch in der Innenstadt. Ja, dass da auch nicht, wenn alle die heute über den V waren würden, alle noch mit dem Auto kämen, wäre es hier einfach, fänden die keinen Platz mehr.
Ja, das ist richtig. Also auch noch, vielleicht noch ein Wunsch an die Fahrgäste?
Ja, die Fahrgäste, also ich wünsche mir bei den Bürgern, dass sie das annehmen und zu Fahrgästen werden. Und die Fahrgäste, für die wünsche ich mir, dass es für sie ein Erlebnis ist, dass sie es weitererzählen. Und so ein ganz kleiner Wunsch ist an die Minderheit, dass sie auch vielleicht die Busfahrer netter behandeln.
Das wäre vielleicht auch noch. Das ist ein Thema. Wir werden das Thema Busfahrer, das wäre noch ein eigenes neues Thema für einen weiteren Podcast, weil wir gehen in eine Situation, dass in Hessen alleine zwischen 6.000 und 8.000 Busfahrer bis zum Jahr 2030 in den Ruhestand gehen und wir noch gar nicht wissen, wo die neuen herkommen sollen. Also insofern, Sie sehen, wir könnten sofort wieder einen neuen Strauß an Themen aufmachen. Aber wir sind am Ende dieses Gesprächs angekommen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Stange, sehr herzlich bedanken für diesen Austausch, den ich nachbarschaftlich gut finde. Also wir sind ja sozusagen angrenzend sozusagen Gebietskörperschaften und insofern war das eine gute Idee, dass wir mal zusammengekommen sind, haben uns hier ausgetauscht. Ich darf mich sehr herzlich bedanken und ich darf den Zuhörerinnen und Zuhörern zu Hause sagen, der Bus kommt. Manchmal kommt er ein bisschen später, aber hoffentlich immer häufiger pünktlich. Und er kommt dann, wenn wir ihn gemeinsam wollen. Und in diesem Sinne danke ich und freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich für das Gespräch heute. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten Der Bus kommt, den Podcast der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft RTV. Abonnieren Sie uns gerne, damit Sie auch die nächsten Geschichten aus dem ÖPNV im Rheingau-Taunus-Kreis nicht verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören, denn der Bus kommt, ganz sicher. Und jetzt sogar zum Hören.